Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 87. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Heute haben wir ausnahmsweise ein Thema mit aktuellem Bezug, denn es wird gegenwärtig viel über die Strompreiserhöhung berichtet, die uns ab Januar 2013 ins Haus steht. Und das meiste, was in den Mainstream-Medien vermittelt wird, ist blanker Unsinn, denn es wird undifferenziert auf die erneuerbaren Energien eingedroschen. Marc hatte die Idee, dass wir uns dieses Themas annehmen sollten, und weil ich die Zeit dazu hatte, habe ich mich heute mit Tim Loppe, dem Pressesprecher der Naturstrom AG, getroffen, um mit seiner Hilfe der Wahrheit über die erneuerbaren Energien zu ihrem Recht zu verhelfen. Ich fahre weder ein Elektroauto, noch habe ich Photovoltaik auf dem Dach, bin also bei weitem nicht so tief in der Materie drin wie Marc und habe daher selten ein Interview mit einer so hohen Informationsdichte in einem Themenfeld geführt, in dem ich mich fast überhaupt nicht auskenne. Von daher sind viele Fragen ungefragt geblieben, aber da Herr Loppe sich wirklich traumwandlerisch sicher in der Stromthematik bewegt, habe ich eine Menge dazugelernt und glaube, dass für euch auch eine Menge dabei herausgekommen ist.
Mein Name ist Tim Loppe. Ich kümmere mich bei Naturstrom um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Naturstrom AG ist ein Ökostromanbieter und versorgt mittlerweile über 220.000 Kunden mit Ökostrom und über 8.000 Kunden mit Biogas. Außerdem projektiert, baut und betreibt Naturstrom eigene Windkraftanlagen, Photovoltaik- und Biomasseanlagen. Und zusammen mit Bürgern hat das Unternehmen mittlerweile über 200 Anlagen ans Netz gebracht und wird dadurch oder dafür seit 1999 durchgehend mit dem Grüner Strom-Label in Gold ausgezeichnet.
Mhm. Ich habe auch gesehen, Sie haben auch bei Ökotest gewonnen. Sie sind also von den echten Ökostromanbietern auch noch der Beste.
Ja, also bei Ökotest oder auch Stiftung Warentest schneiden wir auch regelmäßig sehr gut ab. Und jetzt ganz aktuell, also gestern, sind wir in Erfurt als einer der Preisträger beim Nachhaltigkeitspreis der Ethikbank ausgezeichnet worden.
Ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. So, also der Anlass ist ja, dass wir zum 1. Januar mit Strompreiserhöhungen zu rechnen haben, die also mit dem Erneuerbaren Energiengesetz begründet werden. Die Umlage steigt von 3,6 auf 5,3 Cent. Frage ist, macht die Energiewende den Strom immer teurer?
Das kann man so definitiv nicht stehen lassen. In der EEG-Umlage sind längst viele Faktoren enthalten, viele preistreibende Faktoren, die über die reine Finanzierung des Ökostromausbaus hinausgehen. Das heißt, dass beispielsweise eine Liquiditätsrücklage, die die Übertragungsnetzbetreiber sich nun anfuttern dürfen, salopp gesagt, dass die darin enthalten ist. Ausnahmeregelungen für Industriebetriebe sind da als preistreibender Faktor enthalten. Und was nicht zuletzt hinzukommt, ist, dass die erneuerbaren Energien den Börsenpreis massiv senken und sich auch das preissteigernd auf die Umlage auswirkt, was im Grunde der große Pferdefuß ist, wenn man sich die Art anguckt, wie diese Umlage überhaupt berechnet wird.
Mhm. Können Sie das noch ein bisschen erläutern?
Also die EEG-Umlage ist ja ganz generell dafür da, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zu sichern. Also das EEG ist ja das Erneuerbare Energiengesetz und über die Umlage werden die Vergütungen, die die Anlagenbetreiber von Photovoltaik, Windkraft, Biomasse oder kleineren Wasserkraftanlagen erhalten, diese Vergütungen werden über die EEG-Umlage quasi gedeckt. Und zwar ist es ja so, der Strom aus diesen verschiedenen Ökostromanlagen, der muss von den Netzbetreibern garantiert abgenommen werden. Das ist der große Vorteil dieses erneuerbare Energiengesetzes, dass eben die Leute, die eine Photovoltaikanlage oder einen Bürgerwindpark bauen wollen, dass die die Sicherheit haben, mein Strom wird garantiert abgenommen. Und zwar, das ist der zweite wichtige Punkt in diesem erneuerbare Energiengesetz, er wird zu einem fixen Preis abgenommen. Das heißt, ich kann damit kalkulieren, für die nächsten 20 Jahre bekomme ich je Kilowattstunde, die ich einspeise, so und so viel Cent. Mhm. Die Netzbetreiber nehmen also diesen Strom ab, bezahlen dem Anlagenbetreiber die Vergütung pro Kilowattstunde und dann verkaufen die Netzbetreiber diesen Ökostrom an der Börse weiter. Mhm. Da bekommen sie allerdings weniger, als sie dem Anlagenbetreiber bezahlt haben. Mhm. Das heißt also, sie machen damit mit dem Verkauf an der Börse einen Verlust. Und diesen Verlust legen die Netzbetreiber auf die Allgemeinheit der Stromkunden in Deutschland um. Deswegen ist es ja eine Umlage eben. Mhm. Und nun haben wir das Paradoxon, dass die erneuerbaren Energien sich gerade in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren für ihren Erfolg selbst bestrafen, notgedrungen. Es geht, das ist eben diesem Umlagemechanismus inhärent, dass nämlich dadurch, dass immer mehr erneuerbare Energienkapazitäten in Deutschland vorhanden sind, dieser Ökostrom eben an die Börse drängt, dort konventionelle Kraftwerke verdrängt, die dann nicht mehr gebraucht werden. Und zwar, weil er ja, wenn die Anlagen einmal stehen, dann wird die Kilowattstunde ja quasi kostenlos produziert. Das ist ja immer das, was man so schön sagt, die Sonne schickt keine Rechnung. Mhm. Das heißt quasi, dieser Ökostrom hat quasi keine Grenzkosten, es fallen keine Brennstoffkosten an, wie jetzt bei Gas- oder Kohlekraftwerken. Und dadurch, dass eben der Ökostrom quasi kostenlos dann an die Börse drängt und, sagen wir mal, jetzt ein relativ teuer produzierendes Gaskraftwerk dafür abgeschaltet werden kann, dadurch sinkt der Börsenpreis für Strom. Das kann man ganz toll an sonnigen Mittagen beobachten. Früher waren das richtige Hochpreiszeiten, wo eben auch die konventionellen Anbieter mit ihren Kraftwerken garantierte dicke Gewinne eingefahren haben. Und heutzutage sind diese sogenannten Peaks, also die Preishöhepunkte, die man da hatte, weil dann eben auch die Stromnachfrage mittags hoch war, die sind mittlerweile eingeebnet. Und zwar, weil wir eben mittlerweile so viel Strom aus Photovoltaikanlagen haben, der dann im Grunde diese Preisspitzen abschleift mittlerweile. Mhm. So, das heißt also, der Börsenpreis sinkt durch den Ökostrom und damit sinken natürlich aber auch die Erlöse, die Übertragungsnetzbetreiber für den Ökostrom bekommen, wenn sie ihn an der Börse verkaufen. Das heißt, das große Angebot an Ökostrom drückt den Preis für Strom und damit ja eben auch den Erlös des Ökostroms. Die Umlage aus dieser Differenz berechnet wird zwischen den Vergütungen, die die Netzbetreiber zahlen und den Erlösen an der Börse, heißt das, je erfolgreicher die erneuerbaren Energien sind und je weiter sie den Börsenpreis senken, was ja eine sehr positive Sache ist, desto größer die Differenz zu der festen Vergütung und desto größer im Grunde der Fehlbetrag, der dann auf die Stromverbraucher umgelegt werden muss.
Ja.
Der Pferdefuß bei der Sache ist ja gerade, dass diese sinkenden Börsenpreise nicht an den privaten Endverbraucher weitergegeben werden. Das heißt, von diesem preissenkenden Effekt der erneuerbaren Energien, das heißt im Fachchinesisch Merit-Order-Effekt, von diesem Effekt bekommt der Privatverbraucher gar nichts mit. Das Einzige, was er mitkriegt, ist, dass eben durch dieses Paradoxon eben die Umlage steigt und damit für ihn dann letztlich auch der Strompreis.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, damit haben wir jetzt also die erste Lüge über die Energiewende entlarvt. Sie haben auf Ihrer Website 5 Lügen über die Energiewende aufgelistet und die jeweils entkräftet. Und die nächste wäre dann die Behauptung, mit der EEG-Umlage steigen die Kosten des Ökostromausbaus.
Ja, das ist ein Aspekt, den wir gerade schon kurz gestreift hatten, und zwar eben einfach, dass es mittlerweile leider Gottes nicht mehr so ist, dass die EEG-Umlage quasi identisch wäre mit der Förderung des Ökostromausbaus in Deutschland, sondern da spielen mittlerweile eben viele Sonderfaktoren eine Rolle, die ich auch gerade schon kurz angesprochen hatte, beispielsweise eben Befreiungen für Industrieunternehmen, die sogar mit der letzten EEG-Novelle, also mit der Überarbeitung des Gesetzes, noch ausgeweitet wurden. Völlig sinnloserweise, muss man wirklich sagen. Das heißt eben, dass Industriebetriebe, die einen hohen Stromverbrauch haben und, das wäre eigentlich die Zusatzbedingung, im internationalen Wettbewerb stehen, dass die eine sehr stark verringerte Umlage zahlen. Für alle anderen Verbraucher treibt das natürlich die Umlage nach oben, denn das, was die Industriebetriebe nicht zahlen, was sie aber eigentlich gemäß ihrem Stromverbrauch zahlen müssten, das müssen ja andere schultern. Das fällt ja nicht weg. Mhm. Und das wird dann eben auf die Privatverbraucher und auf kleinere Gewerbebetriebe, die eben nicht dieses Privileg genießen, umgelegt.
Haben Sie das schon mal nachgerechnet, wie groß die Differenz dadurch ist?
Ja, das haben verschiedene Verbände und Forschungseinrichtungen natürlich schon nachgerechnet. Je nachdem, wen man da genau fragt, kommt man darauf, dass beispielsweise für dieses Jahr, also für 2012, der preissteigernde Effekt dieses Industrieprivilegs, wie man es vielleicht mal verkürzt nennen kann, so zwischen 0,6 und einem Cent liegt. Das heißt also, wenn in diesem Jahr die EEG-Umlage 3,59 Cent beträgt, dann sind von diesen knapp 3,6 Cent bis zu 1 Cent Industrieprivileg, was eigentlich nicht hätte sein müssen. Wo man, wenn man diese Novelle zum Jahresbeginn, wenn man es da nicht anders geregelt hätte, dann würde die EEG-Umlage heute niedriger sein.
Mhm. Okay. Ja, dann gibt es die Behauptung, Strom aus fossilen Kraftwerken ist viel günstiger als Ökostrom. Was sagen Sie dazu?
Ja, da werden immer Äpfel mit Birnen verglichen. Und zwar eben neue Ökostromanlagen, neue Windparks oder neue Photovoltaikanlagen mit längst abgeschriebenen Kohle- oder Atomkraftwerken. Und natürlich sind die dann deutlich günstiger. Der Punkt ist, wenn man heutzutage, sagen wir mal, ein Steinkohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk neu baut, dann wird die Kilowattstunde aus diesen neuen Kraftwerken nicht die 2 oder 3 Cent kosten, die Kilowattstunde aus abgeschriebenen Kraftwerken dann kostet, sondern da ist die Kilowattstunde dann auch bei 8 bis 9 Cent. Und damit sind wir genau in dem Preisumfeld, in dem auch heute schon Windkraftanlagen an Land sind, die nämlich auch nur über die gesamte Förderlänge gesehen knapp unter 9 Cent bekommen. Das ist also absolut Augenhöhe, und es ist dann eben absolut falsch und unfair, wenn man immer so tut, als wäre quasi der Ausbau von Ökostromanlagen so unheimlich teuer, aber die Alternative würde nichts kosten. Das stimmt ja gar nicht. Also selbst wenn man den Ausbau von Ökostrom kürzen würde oder einfach nicht mehr zubaut, dann müsste man ja trotzdem was an der Stromversorgung in Deutschland tun. Denn der fossile Kraftwerkspark, den wir hier haben, der ist ja mittlerweile auch schon längst veraltet. Und das heißt, es muss sowieso eben der Kraftwerkspark erneuert werden, und ob man es dann mit fossilen Kraftwerken tut oder eben mit sauberen regenerativen Kraftwerken, das tut sich dann letztlich gar nicht mehr so viel. Es ist aber eben immer dieser unfaire Vergleich zwischen alten abgeschriebenen Kraftwerken und neuen Ökostromanlagen, der da häufig leider gebracht wird.
Mhm. Okay. Ja, dann gibt es noch die Behauptung, Strom wird jedes Jahr teurer und daran ist nur der Ökostrom schuld.
Ja, auch das ist nicht so. Man kann sich mal angucken, wie sich so seit dem Jahr 2000 die Strompreise entwickelt haben. Und dann sieht man, dass Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der sich ja über die EEG-Umlage im Endverbraucherstrompreis niederschlägt, dass dieser Ausbau nur einen recht geringen Anteil am Strompreisanstieg hat seit dem Jahr 2000. Also aktuell liegt der Preis pro Kilowattstunde in der Grundversorgung für den Privathaushalt bei ungefähr 26 Cent im Jahr 2000. Nageln Sie mich nicht drauf fest, aber da werden es ungefähr 14 Cent gewesen sein. Die EEG-Umlage liegt jetzt bei 3,6 Cent. Das heißt, das ist sozusagen der Anteil an dieser Preissteigerung, der auf den Ausbau der erneuerbaren Energien zurückgeht. Mhm. Alles andere sind gestiegene Brennstoffkosten für Kohle und Gas. Das sind Margen der Konzerne, das sind Steuern und Abgaben, die mit den Jahren erhöht wurden. Aber eben der reine Ökostromausbau, der ist eben nur zu einem sehr begrenzten Anteil dafür verantwortlich, dass die Endverbraucherstrompreise seit 2000 gestiegen sind, mhm, auf den heutigen Wert.
Ja, okay.
Interessanterweise hat da übrigens sogar ein CSU-Abgeordneter vor einigen Wochen noch mal darauf hingewiesen, mhm, im Bundestag. Der Josef Göppel nämlich, der auch sehr engagiert ist für erneuerbare Energien und der das in einem offenen Brief an seine Fraktion noch mal angemahnt hat, dass man die Schuld eben nicht den erneuerbaren Energien ausschließlich in die Schuhe schieben kann.
Ja. Ja, der fünfte Punkt in Ihrer Auflistung, fünf Lügen über die Energiewende, lautet ja, das EEG führt zu einer Kostenexplosion und das ist natürlich genauso falsch.
Genau, denn man muss ja bedenken, die Kosten des Ökostromausbaus, die werden auf der Stromrechnung explizit aufgeführt, ganz transparent, eben durch die EEG-Umlage. Den Nutzen, der durch die erneuerbaren Energien entsteht, der taucht ja allerdings nicht auf der Rechnung auf. Das heißt also, dass durch den Ökostromausbau Brennstoffimporte vermieden werden in Milliardenhöhe, dadurch, dass wir also weniger Gas, weniger Kohle importieren müssen. Das heißt, dass externe Kosten, die für die Gesellschaft sonst entstünden, vermieden werden, also Umwelt- und Klimafolgeschäden. Und wenn man das gegeneinander aufrechnet, dann sieht man eben, dass zwar das, was die Verbraucher über die EEG-Umlage bezahlen, 14 Milliarden sind, dass aber andersherum der Nutzen der erneuerbaren Energien bei mindestens 21 Milliarden liegt. Dass also der Nutzen die Kosten deutlich, deutlich überwiegt. Und was man natürlich auch sehen muss, ist, dass die konventionellen Energien auch über Jahrzehnte gefördert wurden. Und da hat ein Forschungsinstitut, das Forum Ökosoziale Marktwirtschaft, errechnet, dass also eine konventionelle Energienumlage quasi als Analogie zur EEG-Umlage, dass die allein in diesem Jahr, in 2012, 10 Cent pro Kilowattstunde betragen würde, wenn da eben alle Förderungen, die die konventionellen Energien bekommen in Form von Subventionen, Steuernachlässen etc. und vor allem auch die externen Kosten, wenn die gebündelt in einer Umlage auch auf den Verbraucher transparent quasi umgelegt werden würden. Das sind ja Kosten, die quasi vergesellschaftet werden, die eben nicht explizit auf der Rechnung stehen, aber explizit auf der Rechnung wären das 10 Cent pro Kilowattstunde.
Das heißt also beispielsweise der künftige Abriss der Kernkraftwerke und die Endlagerung.
Genau, so etwas. Oder eben auch das große Risiko, was ja auch von den Kernkraftwerken ausgeht. Und wenn man das mal angemessen versichern würde, im Grunde ist das ja etwas. Also das Risiko trägt ja der Bürger, das tragen ja nicht tatsächlich die Konzerne. Und allein das hätte einen unheimlichen preissteigernden Effekt, wenn man das Risiko, das von Atomkraftwerken ausgeht, angemessen versichern würde.
Genau. Ja, danke erstmal so viel also zu den fünf Lügen über die Energiewende. Wenn ich hier schon mal mit dem Experten für Stromerzeugung zusammensitze, ich habe noch ein paar andere Fragen, die mir so durch den Kopf gehen. Und zwar das Thema Offshore-Windanlagen. Wie ist so generell Ihre Haltung dazu?
Also Strom, der in Offshore-Windparks erzeugt wird, wird aktuell nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sehr hoch vergütet mit ungefähr 18 Cent die Kilowattstunde und ist somit deutlich, deutlich teurer als der Windstrom, der an Land erzeugt wird, wo die Kilowattstunde über die gesamte Förderdauer gesehen bei ungefähr 9 Cent liegt. Ältere Windparks in guten Lagen, beispielsweise in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, bekommen schon jetzt nur noch eine abgesenkte Vergütung von 6,2 Cent. Das sind also Welten, die dazwischen liegen. Das heißt, Windstrom aus Offshore-Windparks ist erstmal sehr teuer, muss man sagen, verhältnismäßig.
Ja.
Daher, also es deutet sich ja jetzt in meiner Antwort im Grunde schon an, wir sind nicht sehr begeistert von Offshore-Windenergie. Zum einen aufgrund dieser Preisfrage, zum zweiten, weil damit letztlich die bestehenden Strukturen im Energiemarkt bewahrt werden und eben dieser Wandel hin zu einer dezentralen, kleinteiligeren und viel bürgernäheren Struktur eher behindert wird. Denn ja, man muss sehen, dass diese Offshore-Windparks ja Riesenprojekte sind, auch mit Investitionen in Milliardenhöhe verbunden. Und das ist letztlich etwas, was im Grunde nur die großen vier Stromkonzerne oder große Stadtwerke-Konsortien anpacken können. Mhm. Das heißt, das ist wieder das gleiche Großanlagen- und Konzernthema, was man eben auch jahrzehntelang bei den konventionellen Kraftwerken hatte. Mhm. Wogegen eben, wenn man mal das Gegenstück Windkraft an Land nimmt, dort eben wir eine viel kleinteiligere Struktur haben, sowohl eben was die Energieerzeugung an sich angeht, dass man eben keine Großkraftwerke im 100-Megawatt-Bereich hat, sondern eben eher kleinere Windparks sehr häufig. Und was ganz wichtig ist, ist eben die Eigentümerstruktur, dass man eben mittlerweile viele Bürgerwindparks hat, wo sich die Leute dann vor Ort im Grunde als eigene Stromerzeuger engagieren können und die Sache auch selbst in die Hand nehmen können. Das heißt letztlich, dass es zumindest diese beiden Negativfaktoren gibt bei Offshore-Windkraft. Zum einen die Kostenfrage, zum zweiten die Frage nach dem Energiesystem, zentral, Großkraftwerke, Großkonzerne versus dezentral, bürgernah und verbrauchsnah. Und man kann da im Grunde, weil das ja auch ein immer wieder nachgefragter Punkt ist, noch ergänzen, dass sich auch der Netzausbau auf der Höchstspannungsebene vermutlich deutlich anders darstellen wird, eben wenn man die erneuerbaren Energien bewusst dezentral ausbaut und eben nicht auf die Großanlagen vor der Küste setzt. Denn bei einem dezentralen Ausbau kommt es eben darauf an, dass die Verteilnetze vor Ort aus- und umgebaut werden, was allerdings eben heißt, dass unterirdisch das gemacht wird. Denn die Verteilnetze sind in der Regel unterirdisch, das heißt, es geht da gerade nicht um diese Höchstspannungstrassen, die eben ja auch in so im letzten Jahr dann immer wieder auf Kritik gestoßen sind. Und wo ja auch so Horrorszenarien kursieren, dass man da 5000 Kilometer von bräuchte in Deutschland.
Ja, und ich habe irgendwo gelesen, dass also jetzt die schon existierenden Offshore-Windparks gar nicht ihren produzierten Strom komplett ins Netz einspeisen können, weil eben die Netze nicht ausgebaut sind. Und dass die praktisch für ihren Verlust, also für die Differenz vom allgemeinen Stromkunden, indirekt bezahlt werden. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, also dazu hat es, aber da bin ich mir eigentlich 100% sicher, das ist jetzt das Problem. Ich weiß nicht, ob das schon in Gesetzesform gegossen ist oder noch nicht, aber es ist in der Tat so, dass die Haftungsfrage für Offshore-Windparks dahingehend geregelt wurde, dass Ausfälle sehr leicht auf den Stromkunden abgewälzt werden können.
Ja, 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 eben. Wir bezahlen also dafür, dass die auf die Bremse treten, die Netze auszubauen. Also ich würde da ja schon fast System dahinter vermuten. Gleichzeitig werden gigantische Windparks geschaffen, die wir auch nicht haben wollen, weil die bestehende Machtstruktur zementieren. Genau. Aber mit dem Thema zentral und dezentral haben Sie auch noch was angeschnitten, was mich auch noch beschäftigt. Also Sie sind ja einerseits ein bundesweiter Anbieter. Das heißt also, die Frage, die sich mir dann stellt, wie Ihre eigenen Anlagen, mit denen Sie den Strom produzieren, den Sie Ihren Kunden verkaufen, verteilt sind. Also versuchen Sie, die im Bundesgebiet möglichst so zu verteilen, dass Sie immer möglichst kurze Wege zum Kunden haben, oder haben Sie auch mehrere oder wenige größere Anlagen? Dann wäre das ja auch wieder eher eine zentralistische Struktur.
Also die Anlagen, aus denen unsere Kunden beliefert werden, was allerdings größtenteils nicht unsere Anlagen sind, sondern Anlagen von Dritten, wobei wir eben immer darauf achten, dass diese Anlagen nicht in Hand der großen Energiekonzerne sind. Das sind insgesamt mittlerweile über 200 Anlagen, eben Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen, geht auch runter eben bis zum kleinen alten Windrad bei, ich sag mal, salopp Bauer Jensen hinterm Deich. Mhm. Und die sind im Grunde über Deutschland verteilt, diese Anlagen, wobei eben gerade im Windkraftbereich natürlich ein gewisser Schwerpunkt auf den Küstenstandorten liegt, weil das eben auch einfach die Anlagen und die Standorte sind, wo der Strom recht günstig produziert werden kann schon heute aus Windenergie. Mhm.
Ja, eine Frage auch noch. Wieso zahlt man eigentlich als Ökostrombezieher auch diese EEG-Umlage? Weil der Strom, den man da bezieht, der ist ja schon sauber. Und wäre es nicht viel gerechter, wenn diese Umlage nur auf konventionellen Strom verrechnet würde, damit die Umstellung auch beschleunigt wird? Ich meine, Deutschland will bis 2050 komplett erneuerbar werden, ne?
Mhm. Also bei Naturstrom ist es ja sogar so, dass die EEG-Umlage für uns reduziert ist, und zwar um 2 Cent pro Kilowattstunden. Und das hat allerdings mit dem Sonderfall zu tun, dass wir mehr als 50% unseres Stroms aus EEG-vergütungsfähigen Anlagen beziehen. Das heißt eben von Windkraftanlagen und kleinen Wasserkraftanlagen, die ansonsten die EEG-Vergütung bekommen könnten, allerdings aus diesem Fördersystem austreten und stattdessen den Strom an uns verkaufen. Mhm. Und dafür erhalten wir eben einen Nachlass auf die EEG-Umlage in Höhe von 2 Cent, was im Grunde eine Kompensation quasi ist für die höheren Einkaufspreise, die wir dann natürlich auch haben, dadurch, dass wir den Strom direkt aus den EEG-Anlagen abnehmen. Mhm. Andere Ökostromtarife haben ja gar nicht diesen Strom direkt aus EEG-Anlagen in Deutschland, sondern der Regelfall ist ja, dass der Strom einfach, also auch der Ökostrom, zu 100% aus Wasserkraft kommt in Österreich, der Schweiz oder Norwegen. Im schlimmsten Fall ja noch mit Herkunftsnachweisen grün gefärbt, also dass es gar kein echter Ökostrom ist, der da eingekauft wird von dem Versorger, sondern Graustrom, der dann mit Herkunftsnachweisen für ausländischen Großwasserkraftstrom in erster Linie aus Norwegen grün gefärbt wird.
Ja.
Da ist es natürlich dann schon, um dann wieder auf Ihre Frage zurückzukommen, im Grunde fair, wenn bei diesen Stromprodukten auch die EEG-Umlage dann noch draufkommt. Denn der Strom, der dort geliefert wird, ist ja eben nicht aus diesen EEG-Anlagen. Deswegen ist es eben schon so, dass es generell gut ist, dass die EEG-Umlage auch auf möglichst viele Schultern einfach verteilt wird, damit sich für den Einzelnen das eben nicht so sehr auswirkt auf den Strompreis.
Ja, zu dem Thema Graustrom. Ich habe da mal was gelesen, was ich wirklich abenteuerlich fand, dass also eine sehr einfache Methode existiert, wie man aus Atomstrom Ökostrom machen kann, indem man in Norwegen einfach nachts das Wasser in die Stauseen, in den Berg raufpumpt mit Atomstrom, und wenn man es dann tagsüber wieder oder anschließend wieder runterfallen lässt und dadurch die Generatoren antreibt, dann hat man ja wieder Wasserkraftstrom und der gilt als Ökostrom. War das gemeint? Oder?
Nee, damit war noch was anderes gemeint. Ich kann, aber dazu sage ich noch ganz kurz, der Wasserkraftstrom, den wir eben in unserem Strommix haben, der ist ausschließlich aus Laufwasserkraftwerken, um das dann nochmal zu betonen.
Okay.
Was ich meinte, das ist ein Zertifikatehandelssystem, das sind die sogenannten RECS-Zertifikate, Renewable Energy Certificate System heißt das. Und das ist ein europaweiter Handel von Stromherkunftsnachweisen. Das heißt, dass der Ökostromproduzent beispielsweise in Norwegen, der dort ein großes Wasserkraftwerk betreibt, dass der letztendlich zwei Produkte verkaufen kann. Er kann den Strom quasi in Gedanken kann er den aufsplitten und hat dann einmal den Strom an sich, den er in Norwegen verkauft. Und er hat die Eigenschaft Öko, das Label sozusagen, was er europaweit handeln kann. Also er handelt dann den Nachweis darüber, dass bei ihm in Norwegen, sagen wir mal, 100 Millionen Kilowattstunden Ökostrom erzeugt wurden.
Mhm.
Und dieser Nachweis ist dann eben handelbar. Und das heißt, ein konventioneller Energieversorger, der kann den Nachweis dann über die Kilowattstundenanzahl, die er gerade benötigt für seinen Ökostromtarif, kann er die erwerben, kann sich parallel an der Börse den Graustrom einkaufen und kann dann einfach, wenn er, sagen wir mal, für seine Ökostromkunden 1 Million Kilowattstunden braucht, kauft er sich an der Börse 1 Million Kilowattstunden Graustrom, kauft sich Herkunftsnachweise für 1 Million Kilowattstunden und färbt die dann grün und verkauft das dann als Ökostrom.
Okay. Wir haben ja in unserer Unterzeile bei Sunpot stehen Elektroautos und Solarkocher und ich würde noch gerne oder Ihre Einschätzung kennenlernen, wie Sie so die Entwicklung der Elektroautos so in der näheren Zukunft sehen. Und ob Sie als Naturstrom auch irgendwie was Förderndes dazu beitragen.
Wir tragen da insofern was Förderndes dazu bei, dass wir mit dem Bundesverband Solare Mobilität zusammenarbeiten und dass Ladesäulen, System, Park und Charge, was ja vom BSM, also vom Bundesverband Solare Mobilität, initiiert wurde, dass wir das im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Das heißt eben, wenn jemand, ein E-Mobilist, so eine bei Park und Charge teilnehmen möchte und Naturstromkunde wird, dann sponsern wir ihm quasi das Schlüsselpfand, was man für diese Park- und Charge-Ladesäulen braucht. Oder wer als BSM-Mitglied zu uns wechselt, der bekommt auch nochmal einen kleinen Nachlass. Mhm. Das sind alles nicht so die Riesenförderprogramme natürlich, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten ist es eben das, was wir tun, um erneuerbare Elektromobilität, denn darauf kommt es ja gerade eben auch an, dass man das Elektroauto jetzt nicht mit Graustrom belädt, denn dann ändert sich quasi nichts an der CO2-Bilanz, aber dass man eben diese nachhaltige Form der Elektromobilität auch fördert. Und da ist der BSM natürlich ein guter Partner und Park & Charge auch, gerade weil das ja auch so ein eine Graswurzelbewegung ist, dass da eben nicht von Seiten eines großen Konzerns versucht wird, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen, sondern dass eben dieses Park-and-Charge-System auch ja ganz zentral darauf setzt, dass da eben engagierte Leute mitmachen quasi. Also das ist sehr, sehr basisnah und das ist auch was sich sehr gut mit unserer Philosophie trifft.
Mhm. Sehen Sie da eine Entwicklung drin und wie erwarten Sie so die Entwicklung der Ausbreitung, sag ich mal, von Elektrofahrzeugen so in den nächsten 1-2 Jahren?
Kaffeesatzleserei, würde ich sagen.
Also es ist Ihre Zusammenarbeit jetzt mit, wie hieß die BSM?
Ja.
Die Erfahrungen damit hochrechnen und so in die nahe Zukunft projizieren.
Also Elektromobilität wird sich sicherlich weiterentwickeln und ist fraglos im Kommen. Ob das allerdings schon in den nächsten ein, zwei Jahren, also doch ja recht kurzfristig, jetzt zu spürbaren Veränderungen führen wird, also gerade im Automobilmarkt, das ist dann wahrscheinlich doch eher fraglich. Ein Segment, wo E-Mobilität ja schon deutlich mehr Fuß gefasst hat, ist bei den Pedelecs, wo ja auch Hunderttausende pro Jahr verkauft werden. Das heißt, da ist quasi das E-Mobil ganz allgemein gesagt als Fahrzeuggattung schon weiter.
Okay. Gut. Ja, dann ganz herzlichen Dank.
Ja, keine Ursache.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.de.